Der erste Brief an Timotheus handelt von einem wichtigen Thema, und zwar der Ordnung im Haus Gottes. Es gibt ja diesen Schlüsselvers, Kapitel 3, Vers 15, da steht, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das ist die Versammlung des lebendigen Gottes. Haus Gottes oder im Haus Gottes sich verhalten, das bezieht sich nicht alleine auf Gelegenheiten, bei denen Gläubige zusammenkommen und sich versammeln, sondern Gläubige sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche im Haus Gottes. Und das muss man verstehen, um diesen Brief zu verstehen und die Themen, auf die er eingeht. Kurz im Hintergrund, es ist ein relativ später Brief, wahrscheinlich von Paulus geschrieben nach seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Er war dann weitergereist nach Mazedonien und hatte Timotheus gebeten, in Ephesus zu bleiben, wie man das erfährt aus Kapitel 1, Vers 3. So wie ich dich bat, in Ephesus zu bleiben. Und er gibt auch den Grund an, damit du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Kein einfacher Auftrag, gerade für einen zurückhaltenden Diener wie Timotheus, aber Paulus wusste, wie wichtig das war. Und eine der Lehren, die kursierten, war eben, dass Christen unter dem Gesetz stehen und sich an das Gesetz halten sollten. Man kann das etwas herauslesen in Vers 7, Kapitel 1. Das spricht ja über Leute, die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht verstehen, was sie sagen, noch was sie behaupten. Und er sagt dann, das Problem liegt ja nicht an dem Gesetz. Das ist schon an sich gut. Vers 8, wenn es gesetzmäßig gebraucht wird. Und dann erklärt er eben, dass das Gesetz zwar allerlei schlechte Leute überführen kann von ihren Sünden, dass es aber nicht geeignet ist für Christen. Wie es dann steht, da ist eine ganze Gruppe von Leuten in Vers 9 und 10, Gesetzlose, Zügellose und so weiter, und dass sie davon profitieren können, aber dass es nicht für die Gerechten ist, also für die Gläubigen, wie es heißt in Vers 9 am Anfang. Und dann kommt er zu sprechen auf die wahre Botschaft. Das ist also ein erster Punkt, der zum Haus Gottes gehört und hier in dieser Einleitung vorgestellt wird, die gesunde Lehre. Nicht das Gesetz, sondern das Evangelium. Und Paulus zeigt, dass er sozusagen eine Trophäe dieses Evangeliums ist. Er sagt, ich bin gerettet worden, obwohl ich ein Lästerer und Verfolger war, Vers 13. Aber die Botschaft ist ja, Vers 15, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und dann sagt er, von denen ich der Erste bin, weil er die Versammlung verfolgt hatte. Aber er sagt auch, was mir da passiert ist bei dieser Bekehrung, das ist ein Muster. Er sagt, es ist ein Vorbild für andere. Zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Und dann finden wir in Kapitel 2, dass er die Ordnung im Haus Gottes näher beschreibt. Erstens, es gehört zum Haus Gottes, dass gebetet wird. Er benutzt da diese vier Ausdrücke. Vers 1, Flehen, Gebete, Fürbitten und Dankesagungen sollen getan werden für alle Menschen. Das ist unsere Aufgabe als Christen, nicht politischen Einfluss nehmen, sondern beten, auch für Könige, für alle, die in Hoheit sind und so weiter. Er geht auch darauf ein, wer beten soll und welche Rollen Männer und Frauen haben. Vers 8 sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Natürlich ist nicht das persönliche Gebet gemeint, das trifft auf Frauen genauso zu, sondern das Beten in der Öffentlichkeit. Und er spricht dann auch über die Rolle der Frauen, eben nicht, sie sollen sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auf ihr Äußeres, sondern sie sollen Bescheidenheit zeigen und sie sollen Unterwürfigkeit zeigen und lernen. Und dann kommen wir zu Kapitel 3, wo Paulus eingeht auf zwei bestimmte Ämter. Einmal das Amt des Ältesten ab Vers 1, er nennt das hier den Aufseherdienst, aber der weitere Zusammenhang ist klar, dass das dasselbe ist wie Ältestendienst, wie man das übrigens auch sieht, ganz klar aus Apostelgeschichte 20 und aus dem Titusbrief Kapitel 1. Das sind zwei Namen für dasselbe Amt. ich habe jetzt mehrfach das Wort Amt gebraucht, ich tue das in Abgrenzung zu dem Ausdruck Gabe. Über geistliche Gaben haben wir schon ein Video gemacht, Link in der Beschreibung. Und da haben wir gesehen, dass Gaben für den gesamten Leib gegeben werden, also überörtlich. Ämter dagegen beziehen sich auf einen Ort, zum Beispiel Älteste dienen in ihrer Stadt. Und genauso werden wir sehen in der zweiten Hälfte des Kapitels bei den Dienern oder Diakonen. Hier werden die Qualifikationen beschrieben. Die Ältesten oder Aufseher müssen eine lange Liste von Qualifikationen erfüllen. Damals, ich kann jetzt nicht ausführlich darauf eingehen und das begründen, ich will es noch einmal sagen, damals wurden Älteste ausgewählt und angestellt von Aposteln. Wenn wir zu den Dienern kommen, da verhält es sich etwas anders. Sie wurden ausgewählt von den Gläubigen, aber angestellt durch Apostel. Warum immer angestellt durch Apostel? Weil Autorität immer von oben kommt. Aber bevor jemand angestellt werden musste er diese Liste von Qualifikationen erfüllen. Ich kann die jetzt nicht vorlesen, aber sie sind schon, es ist schon eine sehr lange Liste, die nicht leicht zu erfüllen ist. Aber jeder von uns sollte sich bemühen, sollte dem nacheifern, auch diese Qualifikationen zu haben. Jetzt habe ich eben gesagt, die Apostel stellten früher Älteste und Diener an. Heute ist das nicht mehr der Fall, weil es keine Apostel mehr gibt. Heißt das, dass diese Aufgaben dann brach liegen? Nein. Ich denke, das heißt, dass es auch heute Leute gibt, die diese Qualifikation haben und die dann einen entsprechenden Dienst wahrnehmen, einen Ältestendienst oder einen diakonischen Dienst, aber ohne offiziell angestellt zu sein und ohne sich so zu nennen. Und dann kommt Paulus in diesem Abschnitt Vers 14 bis 16 zu dem Hauptthema. Und er sagt, ich hoffe bald zu kommen, aber wenn das noch dauert, dann will ich dir diese Dinge schreiben und dann gibt er dieses Ziel an. Ich schreibe dir, wie man sich verhält im Haus Gottes. Das Haus Gottes hat also zu tun mit Ordnung. Aus anderen Stellen wissen wir, es hat auch zu tun mit Heiligkeit und mit Herrlichkeit. Und wir entnehmen aus Kapitel 2, es ist auch ein Ort des Gebets. Im Alten Testament heißt es auch Bethaus. Hier geht es um die Ordnung und Paulus sagt, das stelle ich vor in diesem Brief. Er sagt aber etwas sehr Schönes über die Versammlung. Sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Auf einem Pfeiler wurden früher auch durch Einmeißelungen und so weiter Bilder dargestellt. Das heißt, das war auch eine Funktion eines Pfeilers, Darstellung. Aber gleichzeitig ist die Versammlung die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Versammlung oder Kirche lehrt nicht, obwohl das oft gesagt worden ist, sondern die Versammlung unterstützt und stellt die Wahrheit dar. Grundfeste und Pfeiler der Wahrheit. Und dann kommt er auf ein weiteres Schlüsselthema zu sprechen. Das ist das Thema der Gottseligkeit. Das heißt, ein gottseliges Leben ist ein Leben, wo man den Herrn hineinnimmt in alle Einzelheiten. Und er sagt, dazu gibt es ein Geheimnis. Das ist Vers 16. Er, also Gott, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Ganz kurz gesagt, Christus, Gott ist in Christus gekommen. Er war hier. Und er ist jetzt in der Herrlichkeit. Und er sieht uns. Und je mehr wir das vor Augen haben, desto mehr werden wir den Herrn ehren in den Details des täglichen Lebens. Ganz kurz jetzt zu den letzten drei Kapiteln. In Kapitel 4 geht er weiter auf verschiedene Themen. Erstens andere falsche Lehren, Lehren von Dämonen. Auf den ersten Blick hätte man gesagt, die sehen gar nicht so schlimm aus, diese Lehren. Da geht es doch nur um äußerliche Dinge, wie was man essen darf und ob man heiraten darf. Aber in Wirklichkeit waren es Angriffe auf den Schöpfer. Er ermutigt Timotheus, diese Dinge den Brüdern vorzustellen. Vers 6, dieses zu gebieten und zu lehren. Vers 11, und er sagt, niemand verachte deine Jugend. Und er sagt ihm auch, wie man das macht. Timotheus war also relativ jung, aber Paulus sagt, wenn du ein Vorbild bist, ja, denn so geht der Satz weiter, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen in Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Keuschheit. Er sagt, wenn du vorbildlich lebst, dann wird das dir Autorität geben und man wird dich nicht verachten. In Kapitel 5 gibt Paulus Anweisungen darüber, wie Timotheus mit verschiedenen Gruppen von Gläubigen umgehen sollte. Zum Beispiel Vers 1, einen älteren Mann fahre nicht hart an. Dann ermahne einen Jüngeren als Bruder, ältere Frauen als Mütter und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit oder Reinheit. Dann spricht er über Witwen und er spricht darüber, wie sie versorgt werden, wenn sie hilfsbedürftig sind, und auch über Älteste, Vers 17, die wohl vorstehen. Da sagt er, lass sie doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Dann warnt er noch davor, jemandem die Hände schnell aufzulegen. Und er sagt, wenn jemand das tut, dann nimmt er teil möglicherweise an fremden Sünden. Also wir müssen erst jemanden kennen, bevor wir uns mit ihm eins machen in seinem Dienst. Vers 22. Und im letzten Kapitel, Kapitel 6, geht Paulus ausführlich ein auf materielle Fragen. Er spricht über Reichtum, er spricht über die Gefahr, reich, nicht reich zu sein, sondern reich werden zu wollen. Er sagt, dass die Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist und er warnt sehr davor. Auf der anderen Seite sagt er den Reichen nicht, sie sollen alles weggeben, aber er sagt ihnen, sie sollen nicht auf ihren Reichtum vertrauen. Sie sollen ihn einsetzen für den Herrn, sie sollen ihn benutzen, um gute Werke zu tun. Und dann schließt er mit diesem Appell an Timotheus. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das Anvertraute gut. Ja, wende dich weg von all diesen leeren Geschwätzen und so weiter. Er sagt, du hast da einen Schatz in der Hand. Du hast etwas gehört und gelernt. Du hast die Wahrheit kennengelernt. Und das bezeichnet er als dieses Anvertraute gut. Diese Anrede, O Timotheus, das zeigt, wie er an ihn appelliert und wie er sagt, bei allem Gegenwind, den du jetzt schon spürst, gib das nicht auf, sondern halte fest daran, bewahre es wie einen Schatz.